Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Man nennt ihn den großen Übermaler. Der österreichische Malerfürst Arnulf Rainer ist gestorben mit 96 Jahren, wir erinnern. Dann ist die Dramatikerin Maria Milisavljevic bei uns. Sie behandelt harte Themen wie Femizide und generationsübergreifende Traumata. Realistisch und poetisch. 2026 bekommt sie den Else-Lasker Schüler Dramatikpreis. Und wir schauen ausführlich zurück auf das zu Ende gehende Kunstjahr. Mehrwert dieses Gesprächs. Manche Ausstellungen sind noch zu sehen. Er wird eine Jahrhundertfigur genannt, der österreichische Maler Arnulf Rainer. Heute wurde bekannt, dass er am vergangenen Donnerstag gestorben ist, wenige Tage nach seinem 96. Geburtstag. Berühmt geworden ist Arnulf Rainer durch seine Arbeitsweise der Übermalung. Er selbst hat das mal so differenziert: Ich bemale, übermale und zermale.
Ich habe da vorher auch zum Teil so ganz übermalt, nicht? Und es ist mir nichts mehr sichtbar geworden. Ich heißt, ich habe einfach nicht genügend früh aufgehört. Ne? Jetzt höre ich früh auf.
Arnulf Rainer, zuletzt hat er sich noch anwaltlich gegen eine geplante Ausstellung seiner vielen Kreuzarbeiten im Wiener Stephansdom gewehrt. Die sollten während der Fastenzeit im neuen Jahr zu sehen sein. Doch Rainer betonte, er habe die Werke nie aus religiösen Motiven geschaffen und fühle sich kirchlich vereinnahmt. Bis zuletzt blieb er ein streitbarer Künstler. Wir wollen mit dem Kunstkritiker Carsten Probst an ihn erinnern. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Wie ist Arnulf Rainer überhaupt zu dieser Idee der Übermalungen gekommen?
Ja, ich glaube ja nach wie vor, dass dafür auch seine frühe Bekanntschaft mit der 10 Jahre älteren Maria Lasnik sehr wichtig war, die sicherlich bedeutendste österreichische Malerin in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Also sie teilte von Anfang an sein Interesse für die Malerei etwa von Francis Bacon oder von Jackson Pollock. Und sie machte Rainer dann aber auch Anfang der 1950er Jahre eben mit der französischen Malerei des Informel und des Dachismus bekannt. Also das ist eine Malerei, die, kann man sagen, sehr spontan die Farbe auf die Leinwand aufträgt, sehr schnell mit gestischen Aktionen das Innerste der Seele nach außen kehren wollte, gerade nach diesen Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges. Das war für Arnulf Rainer, glaube ich, so eine Alternative zu den ganzen miserablen Erfahrungen an Kunstakademien. Die hatte er meistens schon nach wenigen Tagen immer wieder verlassen, entweder weil er mit deren Lehrprogramm überhaupt nichts anfangen konnte oder weil er sogar dort von den Professoren, also in der Nachkriegszeit wohlgemerkt, als entartet bezeichnet worden war. Aber eben dieses Informel in Frankreich, diese Erfahrung, also er hat mit Maria Lasnik sogar eine Reise angetreten nach Frankreich, hat dort André Breton auch getroffen, den Wortführer des Surrealismus. Und das hat sozusagen für ihn eine Art Idee geschaffen, wie das Menschenbild, das menschliche Abbild in der Kunst durch den verwundeten inneren Menschen einen Ausdruck finden konnte. Und das war die Spur, der er dann folgen wollte. Allerdings kann man vielleicht sagen, wollte Rainer im Gegensatz jetzt zu den Informalisten diese figürliche Kunst eben nicht wirklich aufgeben, sondern er wollte sie wirklich aus sich heraus weiterverarbeiten. Er wollte sie attackieren, er wollte sie widerlegen. Und deshalb hat diese Übermalungsstrategie, glaube ich, für ihn sehr gut funktioniert, die eben einerseits doch immer was gestisch Informelles hat, wenn er diese Figuren oder wenn er diese Porträts übermalt. Und andererseits bleibt eben das figurative Bild im Grundsatz noch erkennbar.
Lange wurde er aber als bloßer Zerstörer von Bildern wahrgenommen. Falsch, ne? Er hat das selbst ganz anders gesehen.
Ja, er sah sich selber eigentlich nicht als destruktiv. Und ich finde, wenn man sich länger auf seine Bilder einlässt, dann sieht man den Bildern das auch an. Also sie balancieren auf einer sehr feinen Linie aus radikalem Zweifel an eben dieser traditionellen Kunst und ihren Kunstbegriffen und zugleich eben an doch der ständigen Präsenz dieser alten traditionellen Kunstauffassung in den Vorlagen, die er übermalt. Das heißt, er wollte immer auch dezidiert Künstler sein und hat das auf eine ganz einzigartige Weise, kann man sagen, in seinem malerischen Dauerschmerz sozusagen immer wieder provoziert. Also es zugleich nicht mehr sein zu können, Künstler sein zu können und doch permanent eben diesen Zweifel anzumelden in seiner Kunst. Und diesen extremen, existenziellen Spagat merkt man eben diesen Bildern an. Das sind nie leere Gesten, auch wenn man vielleicht sagen muss, dass seine zunehmende Bekanntheit, also sein Weltruhm, muss man ja sagen, sein Erfolg auch auf dem Kunstmarkt für manche Kritikerinnen und Kritiker irgendwann dazu geführt hat, dass sie gesagt haben, na, der macht doch immer nur, was er immer schon gemacht hat. Das sind doch nur leere Gesten. Aber ich glaube nicht, dass es so war.
Arnulf Rainer galt als ein großer Einzelgänger, aber wie hat er sich zu anderen radikalen Strömungen aus Österreich verhalten, etwa dem Wiener Aktionismus, der ja zur selben Zeit international groß rauskam?
Genau, also er war sehr bekannt in der Wiener Szene und wurde auch häufiger im Zuge dieses Wiener Aktionismus sozusagen selber als ein Teil dieser großen neuen Nachkriegskunst in Wien aufgeführt. Aber er wollte sich, Sie hatten das ja am Anfang schon gesagt, auch mit dieser Ausstellung im Stephansdom, er wollte sich nie für irgendwas vereinnahmen lassen. Das ist vielleicht eine Marginalie, aber eben die maßgeblichen Künstler des Wiener Aktionismus waren alle ein wenig jünger als er, ich würde sagen so 8, 9 Jahre. Und das macht in diesem Fall vielleicht wirklich etwas aus. Es sind diese paar Jahre mehr, die dazu geführt haben, dass Arnulf Rainer den Nationalsozialismus ziemlich bewusst erlebt hat. Nicht mehr so wie Beuys, der ja seinerseits wieder 8 Jahre älter war als Rainer. Und Josef Beuys hat sich ja aktiv zum Militär zum Beispiel gemeldet. Aber Rainer hat im Nationalsozialismus noch weitgehend seine Schulausbildung absolviert. Das trifft für die Künstler des Aktionismus, wie Günter Brus zum Beispiel oder Hermann Nitsch, nicht mehr zu. Also er galt nicht als Aktionist, weil sein Kunstbegriff dazu noch zu traditionell gefärbt war. Und die Aktionisten haben manche formelle Fragen, mit denen Rainer noch sehr, sehr stark gerungen hat, eigentlich hinter sich gelassen, indem sie zum Beispiel mehr den Körper in Aktion thematisiert haben.
2009 ist in seinem Geburtsort Baden bei Wien in einem umgebauten früheren Frauenbad ein Arnulf Rainer Museum entstanden. Dort wird sein Werk aus immer wieder neuen Perspektiven beleuchtet. Was macht Ihrer Meinung nach die bleibende Bedeutung von Arnulf Rainer aus?
Ja, ich glaube, diese Bedeutung ist manchmal ein wenig durch diesen großen Ruhm, diese große Verehrung, diese legendenhafte Verehrung, die er jetzt inzwischen erfahren hat, oder erfährt, ein wenig, wie soll ich sagen, ein wenig verschattet worden geradezu. Es gibt ja in der Nachkriegskunst, also nach 1945, so viele fließende Übergänge in Reaktion auf die Katastrophe des Nationalsozialismus. Man muss immer wieder sehen, Arnulf Rainer hat einen Ansatz verfolgt, der sich aus der Tradition des Surrealismus und der abstrakten Kunst ganz deutlich rausbewegt, mit einer ganz eigenen Stimme, mit einer ganz eigenen Art und einer echten Offensive gegen den traditionellen künstlerischen Bildbegriff in Europa, der einfach desavouiert war. Da ist er in meinen Augen viel weiter gegangen als zum Beispiel Gerhard Richter oder Georg Baselitz, die eigentlich auf ihre Weise viel traditioneller vorgehen. Und das wird in Zukunft, finde ich, auch immer als sein Alleinstellungsmerkmal anerkannt werden.
Carsten Probst erinnerte an den mit 96 Jahren verstorbenen österreichischen Malerfürsten. Ja, so wurde er genannt, Arnulf Rainer. Besten Dank, Carsten Probst.
Sehr gern.
Maria Milisavljevic ist eine sehr produktive Theaterautorin. Gerade ist sie für ihre Arbeit für den Else Lasker Schüler Dramatikpreis 2026 ausgewählt worden. Ihr Stück Staubfrau war zuletzt auch schon mit dem Mülheimer Dramatikerpreis und dem dortigen Publikumspreis ausgezeichnet worden. Maria Milisavljevic war am Abend bei mir im Studio. Willkommen bei Fazit.
Herzlichen Dank, dass ich da sein kann.
Ich könnte jetzt noch einige Zeit füllen mit der Nennung all der Preise, die Sie in den letzten 12 Jahren für Theatertexte bekommen haben, darunter die Stücke Brandung und Beben. Alle wurden mehrfach inszeniert, auch international übersetzt und aufgeführt. Wie hilfreich waren und sind solche Dramatikerpreise dafür, dass die Stücke dann tatsächlich auf die Bühne kommen?
Dafür sind die sehr hilfreich. Und in meinem Fall tatsächlich sogar insofern, dass ich durch den ersten Preis, den ich damals gewonnen habe für Brandung, den Kleist-Förderpreis, sozusagen meine Karriere als Dramatikerin gestartet habe.
Naja. Staubfrau steht aktuell am Schauspiel Leipzig auf dem Spielplan und ab Januar auch am Theater Oberhausen. Mhm. Und dieser Text ist ja eher ja, ein langes Gedicht jetzt als ein Stück mit verteilten Rollen. Und doch dreht es sich um die Geschichten von drei Frauen aus drei Generationen, deren Leben auf unterschiedliche Weise von Gewalterfahrungen geprägt sind. Was waren der Ausgangspunkt für diesen Text?
Der Ausgangspunkt ist tatsächlich einfach das Thema Femizid in unserer Gesellschaft und dass ich glaube, dass es immer noch so ist, dass Morde an Frauen nicht oft genug als das bezeichnet werden, was sie sind, nämlich Femizide. Frauen werden umgebracht, weil sie Frauensternchen sind. Und in dem Kontext habe ich gemerkt, das ist ein Bereich, an den ich mich rantasten möchte, habe das erst aus einer Ich-Figur rausgeschrieben und habe gemerkt, das, was sich hier verhandelt an weiblicher Sozialisation, ist viel größer und ich muss das intergenerational verhandeln, weil da Stimmen reinkommen, die diese Figur betreffen. Und so sind es dann mehrere Stimmen geworden, die diesen Text sprechen können oder sollten und halt eben etwas abbilden, was über die eigene oder das Einzelne hinausgeht und sich in eine Gesellschaft und verschiedene Generationen streckt.
Es ist ein fließender Text, in dem also die Geschichten der Großmutter-, Mutter- und Tochtergeneration ineinander fließen. Mhm. Aber es gibt auch einen konkreten Fluss darin. Welche Rolle spielt der?
Das ist der sehr konkrete Fluss in dem Ort, in dem die Großmutter aufgewachsen ist. Und die Großmutter hat ihre Freundin damals verloren. Also die Freundin ist eines Tages verschwunden. Sie weiß, wer der Täter war, aber der Ort nimmt es nicht wahr und lässt ihn aus der Verantwortung. Und so trägt sie ihre Trauer zum Fluss. Und es ist sogar so, dass sie sich vorstellt, dass da unten im Fluss ihre Freundin ist, dass der Fluss diese Geschichten mit sich nimmt. Und der Fluss wird somit ein Sinnbild für vieles, für Trauer, für die Geschichten, die vergraben werden, die wir nicht verhandeln, die wir nicht besprechen. Aber auch eben diese Kraft, die sich durch ein Leben zieht und immer weitergeht und Kraft gibt und sowas, so eine Urkraft hat.
Die Sprache changiert zwischen realistisch und sehr poetisch. Wann braucht es Realismus und wann hilft die Poesie?
Realismus braucht es dann, wenn wir tatsächlich mit Fakten umgehen müssen und diese auch geglaubt werden müssen. Aber Poesie braucht es dann, wenn wir das öffnen wollen dahingehend, dass ein Wir sich darin finden kann und damit auch wieder Individuen, die eventuell gar nicht von dem betroffen sind, was in dieser Geschichte oder von diesen Fakten verhandelt sind, sondern von einer Geschichte, die Empathie, die Zuhören verlangt, mitgenommen werden können. Und da ist die Poesie eben ein Raum, der aufgeht und der Assoziationen zulässt und Gefühle, die dann eben über das Faktische hinauswachsen.
Haben Sie eigentlich beim Schreiben eigene Bilder vor Augen? Also sehen und hören Sie den Text schon irgendwie auf der Bühne?
Ja und nein. Ich höre meine Figuren. Ich sehe nichts auf der Bühne. Also ich bin tatsächlich eine von den AutorInnen, die sich dann sehr auf die Regie verlässt, dahingehend, welche Bilder gefunden werden und mich dann davon überraschen lasse. Also ich glaube, im Schreiben denke ich filmischer. Also meine Bilder sind filmischer und
ich kann mir gar nicht vorstellen, dass keine Bilder da sind.
Es sind Bilder da, aber die machen sich halt eben in einer anderen Welt fest, als es dann eine Theatrale ist. Also ich glaube, dieses Zuschneiden und dieses sehr Fokussierte, das überlasse ich dann der Regie. Ich bin da ein bisschen wilder im Kopf.
Und wie ist das denn zu sehen, wie Regisseurinnen und SchauspielerInnen dafür ganz andere eigene Bilder finden?
Das ist sehr inspirierend, weil es natürlich neue Räume aufmacht, neue Räume, in die der Text reinhallt. Und ich habe ja jetzt schon zwei Inszenierungen von diesem Text gesehen, also eine in Zürich in der Regie von Anna Stiepani. Es war die Uraufführung, da war es so, dass der Text sehr, also in einer Küche spielte, die wiederum in einem Wald stand und dadurch eine sehr klare Verortung hatte in der Inszenierung in Leipzig, die von Kamila Polikova inszeniert wurde, ist es so, dass wir auf einer Bühne sind, die auch irgendwie eine Küche ist, aber gleichzeitig wird die Küche zum Fluss und die Figuren steigen in das Wasser, in dem Wasserpflanzen sind. Also das heißt, diese Räume, die da entstehen, fangen dann auch dieses Konkrete und das Poetische immer ein, auf ganz verschiedene Weisen.
Wie fing das überhaupt an, dass Sie sich für diesen Weg entschieden haben, Texte fürs Theater zu schreiben?
Ich wusste sehr, was heißt früh? Ich wusste so mit 15 ungefähr, dass ich gern Theater machen möchte. Und habe mich aber eher aus der Richtung Regieassistenz oder Schauspiel dann im Amateurbereich und später in der Statisterie rangetastet. Es ist dann aber so, dass mein Lebensweg das mit sich gebracht hat, dass ich recht früh Mutter geworden bin. Und dann hat man zumindest damals, als mein Sohn geboren wurde, vor 20 Jahren nicht die Möglichkeit gehabt, an dem Theater zu arbeiten oder in die Theaterausbildung zu gehen in dem Maße. Was man aber konnte, ist, wenn das Kind schläft, schreiben.
Da waren Sie 21.
Da war ich 21, genau.
Und hat man Ihnen das direkt gesagt, das geht hier nicht als Mutter?
Man hat mir gesagt, tatsächlich beim Assistieren, wenn das Kind da ist, brauchst du nicht zurückkommen. Ja, mit jungen Müttern arbeiten wir nicht, die sind unzuverlässig.
Inzwischen ist Ihr Sohn groß. Würden Sie in Zukunft auch gern Regie führen?
Ich bin das mehrfach gefragt worden und habe mir gedacht, tatsächlich ja. Also ich habe im Studio meine Texte, die ich selbst produziert habe, das war bevor Preise und die Professionalität von außen sozusagen attestiert wurde, selbst inszeniert und das hat mir immer sehr viel Freude gemacht. Aber dann war eben das Schreiben einfach sehr zeitintensiv und ich habe gar nicht mehr dran gedacht. Und neulich hat mich auch ein Freund gefragt, wie wäre das denn, wenn du inszenierst? Und dachte ich mir, ich glaube, es wäre sehr spannend, dahin sozusagen zurückzukehren, ja.
Im März wird ja im Saarländischen Staatstheater ein neues Stück von Ihnen uraufgeführt, Blutschwester. Diesmal entsteht diese Aufführung aber in so einer Art Writer's Room. Was ist denn anders als sonst bei dieser Zusammenarbeit von Regie, Dramaturgie und Ihnen als Autorin?
Und tatsächlich auch Bühnenbildausstattung. Also das ist ein Konzept, was sich der neue Chefdramaturg in Saarbrücken, Ulf Schmidt, ausgedacht hat. Und das aus Autorenperspektive gedacht. Also ich sage Autorenperspektive, weil Ulf ein Autor ist. Und in dem Sinne sich in seinem Arbeiten halt sehr viel damit auseinandergesetzt hat, wie Schreiben und Regie und das Team zusammenwachsen kann und was. Und das in seiner Arbeit sehr viel gemacht hat. Und darauf basierend dieses Writers Room Projekt gestartet hat, in dem wir als Team bestehend aus 4 Künstlerinnen zusammengekommen sind und von Anfang an gedacht haben, worum soll es gehen? Wir wollen uns mit weiblicher Wut beschäftigen. Wir haben am Anfang uns zusammen hingesetzt und recherchiert. Wir haben weiter gemeinsam recherchiert und sozusagen diesen ganzen Weg gemeinsam gegangen. Auch wenn ich jetzt die Fassung abgebe, lesen das zuerst meine 3 Mitstreiterinnen. Und dann wächst sozusagen das Bühnenbild daraus, die Regieideen wachsen daraus und wir wachsen gemeinsam bis zur Premiere. Also es ist doch das erste Mal, dass ich tatsächlich auf den Proben sehr viel anwesend sein werde und sogar eine Theaterwohnung vor Ort habe.
Toll. Maria Milisavljevic, preisgekrönte und vielgespielte Dramatikerin, heute Abend in Fazit. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Das Jahr und somit auch das Kunstjahr 2025 neigt sich dem Ende zu. Die Kunstwelt kann ja wie ein Seismograph der Gegenwart funktionieren. Sie kann aber auch Trost spenden und Sicherheit geben. Und all das hat sie auch in diesem Jahr wieder getan. Unsere Kunstkritikerin Laura Helena Wurth lässt das Kunstjahr jetzt nochmal Revue passieren mit ihren persönlichen Gewichtungen. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Erstmal grob gefragt, wie haben Sie das Kunstjahr 25 empfunden? Gibt es zum Ende sowas wie einen Gesamteindruck?
Ja, tapfer fällt mir ehrlicherweise als erstes ein. Sehr tapfer hat sich die Kunstwelt, es ist ja immer relativ schwer, von so einer Kunstwelt zu sprechen. Es sind ja eher viele verschiedene Welten, aber mein Blick darauf hat sich als sehr tapfer gezeigt. Und egal, aus welchem Blickwinkel man drauf schaut, kann man irgendwie sagen, alle haben so ein bisschen durchgehalten. Und dieser ganze Reigen um Kaufen, Verkaufen, Bedeutungsgewinn, Bedeutungsverlust, wer muss was abgeben, das hat sich alles am Laufen gehalten. Und ich fand, unter sehr erschwerten Bedingungen auch. Es gab große Kürzungen in Deutschland, in den USA ist die Kunstfreiheit bedroht. Der Markt hält sich dann wiederum. Also in dieser Gemengelage zwischen Geben, Nehmen hat sich das alles als sehr tapfer gezeigt.
Können Sie Tendenzen erkennen, die sich in Ausstellungen gezeigt haben?
Tendenziell konnte man, finde ich, schon beobachten, dass man sich auf das besonnen hat, was man kennt, was ja irgendwie bekömmlich ist. Es gibt ja sicherlich auch einen Grund, warum gerade gegen Ende des Jahres jetzt Gerhard Richter wieder in aller Munde war. Zum einen, weil er eine riesige Übersichtsschau in der Fondation Louis Vuitton in Paris hatte. Dann hat sich sein Werk auf der Art Basel dort für 23 Millionen US-Dollar verkauft, was ein absoluter Rekord war. Das Kunstmagazin Monopol hat ihn auf die Nummer 1 ihrer Top 100-Liste der wichtigsten Leute in der Kunstwelt gesetzt. Ich kann mir vorstellen, dass das sicherlich beruhigend ist in Zeiten, in denen alles gefühlt ein bisschen den Bach runtergeht, sich so eine sehr stringente 90-jährige Karriere anzuschauen. Gleichzeitig gab es als Tendenz was ja sehr Schönes oder was ich auch sehr interessant fand. Es gab sehr viele Ausstellungen von Frauen, von denen man bislang zu wenig oder auch irgendwie nicht genug Aspekte gesehen hat. Da war zum einen im Berliner Gropiusbau Virginia Davis zu nennen, aber auch Diane Arbus, deren Schwarz-Weiß-Fotografien einem sicherlich schon mal irgendwo über den Weg gelaufen sind. Man denkt immer, kenne ich. Und jetzt sind aber alle Fotografien, die sie jemals gemacht hat, in einer riesigen Ausstellung dort zu sehen. Und man bekommt einen wahnsinnigen Überblick und auch Einblick, der gar nicht unproblematisch ist. Sie hat ja viel behinderte Menschen fotografiert oder auch sogenannte Outsider, wo man sich ganz oft fragt, darf man das da einfach so hingehen und die fotografieren? Und aber gerade in diesem Unwohlsein liegt, glaube ich, eine große Qualität, die macht, dass uns diese Bilder auch heute noch was sagen.
Und nochmal stark in Berlin eine weitere Künstlerin, Lydia Clark in der Neuen Nationalgalerie.
Genau, das ist eine brasilianische Künstlerin, die als Mitbegründerin des sogenannten Neokonkretismo, der als Reaktion auf den Konkretismus aus Europa entstanden ist, hat sie zuerst gemalt und später eigentlich ja, Kunsttherapie gemacht, so kam mir das zwischendurch vor. Also sie hat Objekte entwickelt, wie zum Beispiel so einen großen Stoffschlauch, durch den man durchkriechen musste. Das sah sehr wesenhaft aus, wenn Leute sich da so gewunden haben auf dem Boden, sollte aber irgendwie einen Geburtsprozess oder so darstellen. Das ist aber auch eher Kunst, die zum, ja, Erleben gemacht ist. Sie hat beispielsweise auch Anzüge gemacht, die dann jeweils zwei Leute anziehen mussten, durch die man sich betasten konnte. Also es ist eher eine Kunst, bei der man was über jemand anderen erfährt und dadurch über sich selbst, und ist vielleicht auch deswegen ein bisschen die Ausstellung des Jahres oder eine der Ausstellungen des Jahres für mich gewesen, weil das ja momentan einfach sehr wichtig ist, den anderen auch zu verstehen und dem auf einer Ebene näher kommen zu können. Und diesen Ansatz der Öffnung und des Kennenlernens, den hat die Neue Nationalgalerie, finde ich, auch nochmal auf die Spitze getrieben mit ihrem Festival of Future Nows, wo unter anderem eben Studierende ausstellen durften, in einem so namhaften Haus. Wie die Kunst dann war, ist in dem Fall vielleicht sogar zweitrangig, aber als Geste ist es wahnsinnig schön, sich wirklich so in die, ja, gefühlte Mitte Berlins zu stellen und zu sagen, kommt alle rein, ihr seid ja alle sichtbar. Das wäre was, wo ich mir wünschen würde, dass sich das verstetigen könnte im kommenden Jahr.
Sie haben schon gesagt, es gab massive Geldsorgen in der Kultur. Wie hat der Kunstbetrieb da reagiert?
Das hat ja, je nachdem, wo man eben in dieser Kunstwelt, in diesem sozialen Gefüge steht, sehr unterschiedliche Dimensionen und Auswirkungen, auch je nachdem, wen man fragt. Bei den Institutionen hat man gemerkt, dass zum Beispiel der Hamburger Bahnhof jetzt eine Partnerschaft mit Chanel eingegangen ist. Dort gibt es jetzt einmal im Jahr die sogenannte Chanel Commission, also eine Position, die von Chanel gefördert wird und die zentrale Halle des Hauses bespielen darf, was auch immer sehr teuer ist, weil es wirklich groß ist. Das heißt, es müssen raumgreifende Installationen sein, die dementsprechend kosten. In diesem Jahr war das die Tschechin Klara Hosnetlova, die dort diese Halle gestaltet hat mit sogenannten Soft Sculptures, also Skulpturen aus Stoffen, aus anderen Materialien, die irgendwie weich waren, die dort so runterhingen, als würde man durch so eine antike Tropfsteinhöhle gehen, eingebettet in so, ja, Choräle, die sie aufgenommen hat. Diese Art von Kultursponsoring wird man, glaube ich, noch wesentlich öfter sehen, und man muss sich in der Folge auch fragen, was das mit der Kunst macht, die dann dort gezeigt und gefördert wird.
Das ist ja in anderen Städten schon wesentlich etablierter.
Genau, also die eingangs genannte Fondation Louis Vuitton, in der gerade Gerhard Richter eben seinen großen Auftritt hat zum Beispiel. Daneben ist die Fondation Cartier, die jetzt neu eröffnet hat mit einem riesigen Bau direkt neben dem armen gebeutelten Louvre von Jean Nouvel. Dieses Gebäude, behaupten sie recht selbstbewusst, sei größer als der Louvre. Es ist jedoch etwas unwahrscheinlich. Diese Vermischung von Kommerz, von Kunst wird, glaube ich, immer weniger mit so einem Naserümpfen, mit dem das vielleicht früher noch betrachtet worden ist, wahrgenommen. Und das muss wahrscheinlich auch sein. Gerade in Berlin haben wir aber ja gerade auch erst starke und drastische Einschnitte in den Förderungen erlebt. Und da stellt sich dann die Frage, wie die Kunst, die abseits von diesem Chichi, von Louis Vuitton, von Cartier, von Bulgari, was weiß ich, wer da alles noch im Kunstsponsoring steckt, wie diese Kunst eigentlich weitergehen kann. Die Off-Szene, die freie Szene, die Projekträume, all die, denen die Förderung eben jetzt gestrichen ist. Da muss man sich fragen, ja, wie wird das aussehen, wenn das wegfällt? Das sind Dinge, über die man sich im kommenden Jahr, glaube ich, große Gedanken wird machen müssen.
Jetzt wird es schwierig. Wir wollen reden über den Künstler, die Künstlerin des Jahres. Ich weiß nicht, ob Sie sich entscheiden können.
Ist eine schwierige Frage und immer auch natürlich eine schwierige Auswahl. Wenn ich mich entscheiden müsste, was ich ja jetzt nun mal muss, dann wäre es tatsächlich für mich in diesem Jahr Wolfgang Tillmanns. Jemand, der von Anfang bis wirklich Ende des Jahres wahnsinnige Ausstellungen gehabt hat. Es war ein gefühltes Wolfgang Tillmanns Jahr, was mit einer großen Ausstellung im Albertinum in Dresden losging. Dann hat er das Centre Pompidou quasi geschlossen, was für 5 Jahre in die Renovierungspause geht mit einer großen Ausstellung. Zwischendurch ist seine Ausstellung nach Charkiw gewandert, in einen Ausstellungsraum, der unter Tage mit Beton gesichert ist. Nur deswegen konnte er dort gezeigt werden. Und dann ist er wieder zurückgekehrt in seine Heimatstadt Remscheid und ist dort gezeigt worden. Ich glaube, das ist ein wahnsinniger, wichtiger Künstler aus zwei verschiedenen Gründen. Zum einen arbeitet er mit Fotografie, ist aber bildender Künstler. Das heißt, viele Leute ärgern sich immer wahnsinnig, wenn sie Bilder von ihm sehen, denken, der verfaulte Apfel auf dem Fensterbrett, das hätte ich auch machen können. Aber es geht eben nicht um das, was er fotografiert, sondern um das Wie, dieses Dahinterschauen. Wie ist die Struktur, wie ist die Textur? Manchmal fotografiert er ja nur Fotopapier, um eben zu gucken, wie ist der Faltenwurf, wo ist der Schatten. Das ist eigentlich fast Malerei. Deswegen finde ich, es ist ein wahnsinnig interessanter Umgang mit einem Medium. Und auf einer inhaltlichen Ebene ist Wolfgang Tillmanns ein Künstler, der wahnsinnig politisch engagiert ist und gerade in ja, dem sogenannten diesen Zeiten sehr laut ist, sehr klar ist, sehr eindeutig ist. Er hat eine Stiftung, Between Bridges, die unter anderem im vergangenen Jahr die Kiew Biennale mit organisiert haben, ist immer wieder sehr, sehr laut gegen rechts, ist ein großer, großer Verteidiger Europas und ja, formuliert diesen starken Glauben an Europa immer wieder. Und ich glaube, davon brauchen wir wesentlich mehr. Und jetzt kann man immer sagen, das kann der sich auch leisten, weil der so erfolgreich ist und weil der so gut verkauft wird. Es gibt genug Künstler, die sehr, sehr erfolgreich sind, die da ganz leise sind.
Gab es dann auch einen besonders blöden oder vielleicht sogar schmerzhaften Moment?
Das war sicherlich die ja, Nicht-Eröffnung des Museum of West African Art in Benin City. Nachdem er eben ja, jahrzehntelang um die Rückgaben der Benin-Bronzen gekämpft hatte, wo sollen sie hingehen, können sie überhaupt nach Nigeria gehen, hatte man jetzt eigentlich so einen ganz guten Dreh gefunden und hatte eben dieses Museum gebaut, in dem die Bronzen dann eben nicht zu sehen sein sollten, weil es dort interne ja, Querelen wiederum gab. Die Bronzen sind woanders hingegangen. Das mal zur Seite gestellt, das ist ein ganz anderes großes Thema, aber dort hätte eben dieses Museum aufmachen sollen, was sich mit zum einen zeitgenössischer westafrikanischer Kunst beschäftigt hätte und die gezeigt hätte und zum anderen ja eine Organisation war, um Recherche zu betreiben, um Erhalt auch zu betreiben und eben zu sagen, wie gehen wir mit diesem kulturellen Erbe um, denn das war ja ein Vorwurf des Westens immer, dass man sagt, wir können euch die Bronzen nicht geben, ihr wisst ja gar nicht, wie man damit umgeht. Und um sozusagen den Erhalt und den Wiederaufbau von auch einer kulturellen Infrastruktur zu sichern. Und jetzt kam man zu dieser Eröffnung und es gab große Reden.
Sie waren da.
Genau, es gab ja, der Beginn großer Reden, den gab es dann und wurde jäh unterbrochen von Protestierenden, die wiederum von dem spirituellen Oberhaupt, dem Ober, dem Nachfahren der Königsfamilie, denen die Bronzen ja entwendet worden sind, angeblich bezahlt worden sind, weil sie sagen, das Museum solle quasi dem Ober gehören. Das ist, merkt man schon, ist eine relativ komplexe Gemengelage. Ich glaube, es ist ein ganz großer Verlust, dass dieses Museum nicht eröffnet hat, einfach weil es ein Schlaglicht auf einen Teil der Welt gebracht hätte oder geworfen hätte, auf das wir viel zu wenig schauen. Und das können wir uns gar nicht mehr leisten, so einen stark wachsenden Kontinent und so eine stark wachsende Region, speziell um Lagos, speziell in Nigeria, so sehr nicht auf dem Schirm zu haben. Und wir sollten uns das auch nicht leisten wollen, finde ich.
Wir haben schon über den Künstler des Jahres gesprochen, Wolfgang Tillmanns. Gab es denn auch eine andere außer seine Ausstellung, die Sie uneingeschränkt als Ausstellung des Jahres, als Ihr Highlight deklarieren würden?
Das war sicherlich Petri Talilei im Hamburger Bahnhof mit seiner ja, Oper, die gar keine Oper war, An Opera Out of Time. Das beruht auf einer echten Oper, die stattgefunden hat in Kosovo, in einem kleinen Dorf in den Bergen, wo Petri Talilei mit ja, echten Sängern, also ausgebildeten Opernsängerinnen und Sängern, diese Oper inszeniert hat. In dieses Dorf sind Leute extra aus der Diaspora in ihrem Urlaub angereist, um das mitzumachen. Und man sieht in der Dokumentation, wie so eine riesige Kolonne an Menschen eben zu diesem Aufführungsort in den Bergen zieht. Und er führt das an in so einem Auto. Und es geht um eine Geschichte, die so eine Art Gründungsmythos ist. Adam und Eva seien angeblich nach ihrer Flucht aus dem Paradies in diesem Ort gelandet und hätten gesagt, hier ist es so toll, hier bleiben wir. Und Talilei erzählt die Geschichte mit einem Hahn und einem Fuchs, beides Figuren, mit denen er auch oft arbeitet. Und im Hamburger Bahnhof sieht man quasi den Kondensat dieser Oper. Also man sieht die Kostüme, man sieht Requisiten, man sieht so einen riesigen ja, Teppichberg, auf den man sich fläzen kann und wirklich stundenlang dieser Musik lauschen kann. Und es ist der Verlauf des Tages, wird angedeutet durch eben Licht, was sich immer verändert, was heller und dunkel wird. Das ist wahnsinnig schön. Und wenn man genau hinguckt, dann kann man eben an einigen der Requisiten auch noch Rußspuren erkennen, was diese total fantastische und entrückte Erzählung, von der man erstmal denkt, was hat das eigentlich mit meinem Leben zu tun, wieder relativ schmerzhaft im Jetzt verortet. Denn dieser Ruß stammt von Brandspuren, die gelegt worden sind 3 Tage vor der Premiere dieser Oper. Die sind von Serben, Serbien und Kosovo sind im Konflikt gelegt worden. Das weiß man, weil dort Spuren hinterlassen worden sind, also Markierungen. Und dass diese Oper trotzdem stattgefunden hat oder gerade deswegen vielleicht auch, fand ich ein wahnsinnig tröstliches und schönes Zeichen und ja, ist vielleicht alles, was man momentan von der Kunst erwarten und verlangen kann.
Jetzt haben Sie uns an vieles erinnert, was wir vielleicht gesehen haben oder was wir verpasst haben oder was wir auch noch nachholen können. Aber werfen wir noch einen kurzen Blick auch ins kommende Jahr. Worauf freuen Sie sich?
Ganz klassisch ehrlicherweise auf die Venedig-Biennale, die im kommenden Jahr eben wieder der Kunst gewidmet ist und die eigentlich von Koyo Kuo, der ja, damaligen Direktorin des Zeitz Museum of Contemporary Art, hätte kuratiert werden sollen, beziehungsweise auch kuratiert worden ist. Sie ist leider in diesem Jahr verstorben. Jetzt wird die Ausstellung von ihrem Team eben fertiggestellt. Und dieser gerade geforderte Umgang und diese Auseinandersetzung speziell mit westafrikanischer und Kunst vom afrikanischen Kontinent wird sich dort eben hoffentlich auch einlösen. Deswegen bin ich wahnsinnig gespannt. Und in diesem Kontext dann auch auf den deutschen Pavillon, der von drei Frauen, drei tendenziell jungen Frauen gespielt wird, von Sung Thieu, von Henrike Naumann und kuratiert wird das Ganze von Kathleen Reinhardt. Drei junge Frauen mit ostdeutscher Sozialisation. Ich glaube, das kann ganz, ganz spannend werden und auch vielleicht Deutschland so einen Ausblick auf den Goldenen Löwen geben.
Nicht, wow.
Also wäre meine Vermutung, wobei das natürlich immer alles zweitrangig ist.
Aber das Kunstjahr 2025 haben wir jetzt rund gemacht mit einem kleinen Ausblick auf 26. Aus der Perspektive unserer Kunstkritikerin Laura Helena Wurth. Danke.
Danke.
Jetzt schauen wir nicht zurück, sondern nach vorn auf eine der nächsten europäischen Kulturhauptstädte. Neben dem slowakischen Trenčín ist das die nördlichste Großstadt Europas, das finnische Oulu. In tausenden Veranstaltungen geht es unter anderem um das Glück der Finnen und die indigene Kultur der Sami. Und wie man es von den Finnen kennt, ist auch manches kurios, wie Jana Sinram berichtet.
Sie üben gerade für ihren Auftritt beim Eröffnungskonzert zur europäischen Kulturhauptstadt 2026. Die Miskuru Hutajat, die schreienden Männer aus dem finnischen Oulu. Ungefähr 40 Männer stehen im Halbkreis und schreien aus voller Kehle, viele mit hochrotem Kopf. Chorleiter Petri Silvio.
No, it's not screaming instead of singing.
Tatsächlich geht es nicht darum, zu schreien statt zu singen, sondern darum, zu schreien statt still zu sein. Im echten Leben sind diese Jungs hier eher ruhig, aber sie haben vielleicht etwas in sich, das raus muss.
1987 hat Silvio den Männerchor in Oulu zusammen mit ein paar anderen gegründet, aus einer fixen Idee in der Kneipe heraus. Inzwischen haben die schreienden Männer es zu einiger Berühmtheit gebracht.
So we have been quite active. Doing shows abroad.
Wir waren recht aktiv und haben viele Konzerte im Ausland gespielt, überall, von Rockclubs über Konzerthäuser und Opernbühnen. Aber jetzt laden wir unsere Freunde aus dem Ausland nach Oulu ein und machen hier Dinge zusammen.
Die Stadt an der finnischen Westküste ist 2026 neben Trenčín in der Slowakei eine von zwei Kulturhauptstädten Europas. Oulus Charme erschließt sich eher auf den zweiten Blick. Im Zentrum gibt es viele eher langweilige Gebäude aus den 50er und 60er Jahren, aber auch eine gelbe Domkirche, eine alte Markthalle aus rotem Backstein, viel Wasser und eine vorgelagerte Insel mit dem Stadttheater und einer Bibliothek aus Beton und Glas. 220.000 Menschen leben hier in der nördlichsten Großstadt der Europäischen Union. Und sie fahren auch jetzt im Winter bei Schnee und Eis sehr viel Fahrrad. Verkehrsplaner Harry Varala.
Ich würde sagen, dass es hier in Oulu eine ausgeprägte Fahrradkultur gibt. Genauer gesagt eine Ganzjahres-Fahrradkultur. Sowas passiert nicht über Nacht, sondern es ist das Ergebnis jahrzehntelanger Planung und dem Willen der Stadt, ein solches Radwegenetz aufzubauen. Das ist wichtig, denn die Stadt schafft die Rahmenbedingungen, vor allem jetzt im Winter, indem sie zum Beispiel auch dafür sorgt, dass der Winterdienst vernünftig funktioniert.
Im Kulturhauptstadtjahr kann man sich in Oulu nicht nur aufs Radfahren freuen, sondern auch auf insgesamt 3000 kleine und große Veranstaltungen, sagt Samu Forsblom, Programmdirektor von Oulu 2026.
Zu Beginn des Jahres stehen arktische und nordische Themen im Vordergrund und auch die Kultur der Sami. Sie sind das einzige indigene Volk auf dem Gebiet der Europäischen Union. Im Sommer haben wir zum Beispiel einen Kulturpfad im öffentlichen Raum, der Kunst und Natur verbindet. Im Herbst gibt es viele Inhalte zu Kunst und Technologie. Aber das ganze Jahr ist voller Events.
Geplant ist zum Beispiel ein Techno-Festival auf dem gefrorenen Meer, ein Essen an einem kilometerlangen Gemeinschaftstisch und eine Sami-Oper. Die Miskuro Hutajat, die schreienden Männer, kann man in Oulu 2026 bei mehreren Konzerten erleben. Sie freuen sich darauf, sagt Sänger, pardon, Schreier Tuomo Häkkinen.
Ich bin voller Adrenalin und es tut gut, bei den Proben zu schreien, aber ganz besonders bei den Konzerten. Denn wenn man eine Stunde lang schreit, ist man voller Energie und das Gefühl nach dem Auftritt ist großartig.
Nicht nur für ein Konzert des kuriosen Chors lohnt sich ein Besuch im Nordwesten Finnlands. Wer 2026 nach Oulu kommt, erlebt eine ausgesprochen vielseitige Kulturhauptstadt und vor allem sympathische Menschen.
Die finnische Stadt Oulu ist also eine der europäischen Kulturhauptstädte im kommenden Jahr, neben dem slowakischen Trenčín. Langsam wird die Zeit ja knapp, um noch Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Unsere Kollegin hat diese Idee.
Adventskalender.
Ich bin Jule Hoffmann und ich arbeite als Redakteurin und Autorin für die Sendungen Lesart und Kompressor. Und ich verschenke in diesem Jahr das Buch Deutsche Hörer – Radiosendungen nach Deutschland von Thomas Mann, neu herausgegeben von der Schriftstellerin und Journalistin Meli Kiak, die ein sehr tolles Vor- und Nachwort geschrieben hat zu dem Buch und die mithört, wie auf dem Cover steht. Die Rundfunkansprachen von Thomas Mann wurden zwischen 1940 und 1945 von der BBC nach Europa übertragen. Und das sind politische Reden, die er in diesen Kriegsjahren monatlich an die Deutschen richtete, aus dem amerikanischen Exil heraus, also von außen. Und gleichzeitig als einer von ihnen versuchte er, die Deutschen aufzurütteln, zum Widerstand zu bewegen und mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung standen, gegen die Propaganda der Nazis anzuarbeiten. Und sich in dieses Nazi-Deutschland zurückzuversetzen und sich auch klarzumachen, dass es Deutsche gab, die seine Reden damals tatsächlich gehört haben, unter Risiko den Feindsender eingeschaltet haben, das jagt einem wirklich Gänsehaut den Rücken runter. Und diese Reden sind damit nicht nur ein Stück große Radiogeschichte, sondern auch ein aufwühlendes Zeitzeugnis, das erschreckend viel über die politische Gegenwart sagt. Und das ist eben das Besondere, dass Meli Kiak diese Reden neu herausgegeben hat. Das ist ein großer Gewinn, dass sie uns damit ihren Blick bereichert, als eine, die vielleicht ähnlich wie Thomas Mann damals und zugleich natürlich ganz anders als er, sowohl eine Innen- als auch eine Außenperspektive kennt, nämlich als Tochter von Gastarbeitern und als deutsche Journalistin, die uns jetzt diesen deutschen Vorzeigeschriftsteller, den Sohn aus reichem Haus und auch stolzen Nobelpreisträger, ganz neu nochmal vor Augen führt als wirklich beeindruckenden Widerstandskämpfer und Antifaschisten. Ich schenke dieses Buch meiner ältesten Freundin Luise, mit der ich viele sehr gute Gespräche über politische und gesellschaftliche Entwicklungen habe und mit der ich oft auch gemeinsam zurückblicke auf die Stadt der Buddenbrooks, aus der wir beide kommen, wo wir zusammen zur Schule gegangen sind. Und ich kann mir vorstellen, dass auch sie wie ich überrascht sein wird, in diesen Radiokolumnen einem völlig anderen Thomas Mann zu begegnen als dem gefeierten Literaturnobelpreisträger unserer Heimatstadt Lübeck.
Thomas Manns Radiosendungen nach Deutschland sind unter dem Titel Deutsche Hörer im S. Fischer Verlag erschienen mit einem Vor- und Nachwort von Meli Kiak. Thomas Mann würde sein Amerika heute nicht mehr wiedererkennen. Die gedruckten Feuilletons vom Montag benennen es klipp und klar. Charlotte Weinreich mit der Kulturpresseschau.
Dieses Amerika hat Europa zum Feind erklärt. So lautet die Überschrift eines Interviews, das die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit der Autokratie-Expertin Anne Applebaum geführt hat. Das Gespräch liest sich wie eine eindringliche Warnung an Europa. Zu der kürzlich veröffentlichten nationalen Sicherheitsstrategie der USA erklärt Applebaum: Der einzige Feind, den das Dokument kennt, die einzige feindliche Ideologie, ist nicht der chinesische Kommunismus, ist nicht die russische Autokratie und nicht der iranische Extremismus. Es ist die europäische liberale Demokratie. Applebaum hat zwei konkrete Befürchtungen, die es in sich haben. Ich würde jedenfalls davon ausgehen, sagt sie, dass es jetzt Leute innerhalb der Trump-Regierung gibt, die darüber nachdenken, wie sie der AfD zum Sieg verhelfen können. Und die zweite? Nicht nur aus diesem Dokument, sondern auch aus anderen Äußerungen der Regierung geht klar hervor, dass eines ihrer Ziele darin besteht, die Europäische Union zu zerstören. Es folgt ein Appell an uns alle, die Demokratie nicht mehr als selbstverständlich anzusehen. Wir sind zu antriebslos geworden. Europa muss über seine eigenen Technologien nachdenken. wie ein demokratisches Internet aussieht, das nicht von Außenstehenden manipuliert wird. Wir brauchen also ehrgeiziges Denken. Anne Applebaum in der FAZ. Einen ähnlichen Appell formuliert auch Hilmar Klute in der Süddeutschen Zeitung, wobei die Überschrift seines Artikels witzigerweise lautet: Deutsche lernt von Amerika. Gemeint sind allerdings nicht die US-Regierung, sondern die Intellektuellen der USA. Klute berichtet von einem Treffen von Schriftstellerinnen, Journalisten und Verlegern im Kunsthaus Zürich. Dort seien sich alle einig gewesen. Deutschland gehe zugrunde, keine Chance auf Rettung. Nichts werde wieder gut, die AfD werde die Macht übernehmen. Klute kontert: Es ist nicht die schönste Zeit in Deutschland, mag sein. Aber es ist hier nichts verloren, und wenn eine Truppe von am eigenen Ego gekränkten Teilzeitapokalyptikern einer ganzen Gesellschaft den Laufpass gibt, dann möchte man zumindest, was das intellektuelle Personal betrifft, sehnsüchtig nach Amerika blicken. Als Beispiel zitiert Klute den Politologen Timothy Snyder, der über die wirklich kritische Situation in den USA kürzlich gesagt haben soll: Die Dinge stehen sehr schlecht. Es sei, laut Snyder, aber nicht so schlecht, dass es nicht repariert werden oder dass man den Zumutungen nicht entgegentreten könne. Man sieht schon, bilanziert Klute, mit Mut gepaarte trotzige Zuversicht ist nicht nur aufmunternd, sondern auch aufklärerisch. Zudem kommt sie deutlich sympathischer daher als der von Zürich nach Berlin hinübergekeifte, eitelöde Kulturpessimismus. Apropos Pessimismus. In der Frankfurter Rundschau gibt uns Thomas J. Spiegel Einblicke in den Zustand eines Landes, auf das die deutsche Medienlandschaft aktuell wenig schaut: Japan. Viele werden am Rande die Schlagzeilen zu Japans neuer Regierung um Sanai Takaichi wahrgenommen haben, schreibt der Autor, und weiter: Aufrüstung des Militärs, Einwanderungsbegrenzung, Einschränkung von Landesbesitz für Ausländer oder kontroverse Aussagen zu Taiwan. Thomas J. Spiegel sieht Japan auf dem Weg in eine neue Selbstisolation. Sein Befund? Die Zukunft Japans kann einen mit Sorge erfüllen. Das Land ist in diesem Kreislauf aus Überarbeitung und Stagnation gefangen. Und das wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Zum Schluss bleiben wir im Ausland, aber kommen zu einer Empfehlung für einen Artikel, der deutlich bessere Laune macht. Für die Taz hat Luisa Zimmer die nordfinnische Stadt Oulu besucht, die zur europäischen Kulturhauptstadt 2026 wird. Die Überschrift zieht sich wie eine Stimmung durch den ganzen Text: Tanzende Schneeflocken und helles Licht.
Die Kulturpresseschau von und mit Charlotte Weinreich. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die längste Nacht des Jahres, Wintersonnenwende. Ab morgen werden dann die Tage wieder länger.